Ich bin der Meinung, dass sich Gesundheitshabits auch immer verändern müssen.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gesund sein. Mein heutiger Gast ist Max Barde. Max denkt Personal Training neu. Denn wer gesund leben will, braucht mehr als nur Bewegung und Krafttraining. Es braucht Begleitung, um dran zu bleiben und ein System aus gesunden Routinen, das zum eigenen Leben passt. Wir sprechen über das ganzheitliche Konzept seines eigenen Unternehmens und seine Zukunftsvision. Über Environmental Priming und darüber, warum gesunde Routinen sich auch manchmal verändern sollten. Herzlich willkommen, Max Barde im Gesundsein-Podcast.
Vielen Dank.
Max, du bist Gründer von MTM, das heißt Make the Most. Das heißt, der Titel verrät eigentlich schon sehr viel. Ihr habt eine Fitnessstudio-Kette gegründet vor einigen Jahren und euer Motto ist Life belongs to the healthy. Mega coole Vision und schon mal, glaube ich, eine erste Hint auf, was euch eigentlich auch von den anderen Fitnessstudios vielleicht unterscheidet. Wie bist du denn zu dieser Vision Life belongs to the healthy gekommen und was genau bedeutet dieser Satz für dich?
Ja, also es gibt sicherlich mehrere Wege, wie ich da jetzt hinkommen kann, wie wir darauf gekommen sind und was das für uns bedeutet. Aber ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass ich glaube, dass Gesundheit dazu da ist, dich zu befähigen, alles in deinem Leben zu tun, was du tun möchtest. Du hast, wenn du eine gute Gesundheit als Grundlage hast, die Möglichkeit, dein Leben erfüllend zu leben, ja, und jeden Weg einzuschlagen, den du einschlagen möchtest. Und Gesundheit ist die Basis dafür. Deswegen glaube ich, dass Life belongs to the healthy einfach ein Satz ist, der das perfekt zusammenfasst.
Und ich finde auch schön, dass ihr sagt, Life belongs to the healthy und nicht in etwa zum Beispiel Success belongs to the healthy, weil es geht nicht unbedingt nur um Erfolg, sondern einfach ein glückliches, erfülltes Leben, egal aus was das am Ende besteht, richtig? Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und hat Sport denn für dich schon immer so eine Bedeutung gehabt im Leben oder wann hat das angefangen?
Ja, Sport hat schon immer eine Bedeutung für mich gehabt. Also zumindest ab meiner Jugend. Mein Vater hat mich da stark geprägt. Der hatte das erste Aerobic-Studio in Göttingen. Das war zu seiner Zeit, glaube ich, ja, State of the Art. Und hat auch sowieso immer einen Draht zu Krafttraining, anderen Sportarten gehabt und mich da natürlich früh geprägt und mich da auch inspiriert und bewegt, das auch selber zu implementieren in mein Leben.
Sehr, sehr cool.
Genau, also insofern Sport war schon immer ein großer Teil, ja.
Super spannend. Und hast du irgendwann selber mal ein Erlebnis gehabt in deinem Leben, wo du zum Beispiel den Wert von Gesundheit dann erkannt hast, auch in diesem Zusammenhang?
Ja, absolut. Das war tatsächlich, als ich 12 Jahre alt war. Es ist was ganz Verrücktes passiert. Ich konnte vom einen auf den anderen Tag meinen linken Arm nicht mehr bewegen. Er war einfach crazy. Im 90-Grad-Winkel gefroren. Also es ging keine Streckung, keine
Beugung. Von heute auf morgen?
Ja, also es mag vielleicht schleichend gekommen sein über ein paar Tage, aber es ging wirklich schnell. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie über Wochen und Monate sich das hinwegzog, sondern es war wirklich zügig. Und es ist natürlich für einen 12-jährigen Jungen, der ja sehr sportlich ist, Bewegungsdrang hat, erstmal blöd.
Ja.
Vor allem, wenn niemand weiß, warum. Und dann war es auch sehr schmerzhaft. Ich konnte nachts kaum schlafen, weil das immer so gepocht hat.
Mhm.
Und dann wurde ich von Arzt zu Arzt gereicht.
Ja.
In der Hoffnung, dass jemand rausfindet, was das ist, warum auf einmal der Arm gelähmt ist. Bis ich bei einer Rheumatologin war, die mir dann Rheuma diagnostiziert hat, fälschlicherweise. Ich hatte kein Rheuma. Die hat mir eine sehr starke Cortisontherapie verschrieben, was, glaube ich, auch im Alter von 12 Jahren jetzt nicht unbedingt ideal ist für Hypothalamus und Co. Aber anyway.
Du hast es gut überstanden.
Ich habe es hoffentlich gut überstanden. Aber das hat mich natürlich wahrscheinlich doch beschäftigt. Das ist ja in dem Alter dann schwer, manchmal selber zu spüren, was da eigentlich gerade passiert. Im Nachhinein macht jetzt das schon Sinn für mich, dass das wahrscheinlich ein Treiber für mich war, Gesundheit mehr zu erkunden und zu verstehen. Irgendwann hat dann tatsächlich ein Arzt rausgefunden, was ist. Es war ein Tumor, ein gutartiger Tumor, der dann rausoperiert werden konnte.
Mhm.
Und danach war auch wirklich innerhalb von Tagen, genauso schnell wie es gekommen war, war es auch wieder weg. Also ich konnte den Arm dann schnell wieder bewegen. War natürlich auch in dem Alter schon komplett atrophiert. Also ich hatte gar keinen einzigen Muskel mehr im linken Arm. Das sah verrückt aus.
Ja.
Der war einfach so ein Strich.
Wahnsinn.
Ja.
Mhm.
Aber
merkst du es heute noch?
Ja, was ich noch merke ist, ich habe so zwei kleine Narben hier am Ellbogen. Und ich merke manchmal, dass sich mein Unterarm so ein bisschen schwieriger nach außen rotiert.
Okay.
Das merke ich schon, aber sonst ist es eigentlich alles okay.
Okay. Die Muskeln hast du wieder zurückgeholt.
Die habe ich zurückgeholt, ja.
Ja, sehr gut.
Das war wahrscheinlich dann mir auch wichtig.
Ja, klar.
Und dann hast du den Sport nie wieder verlassen und hast dich dann auch für die Richtung entschieden, das zu deinem Beruf zu machen.
Ja. Mhm. Ich habe tatsächlich auch nie was anderes gemacht. Also ich habe nach dem Abi relativ schnell angefangen, Sport zu studieren. Vorher habe ich noch in einem Wellness-Hotel gearbeitet. Da habe ich dann so Kurse gemacht.
Ja.
Also Aquakurse und sowas.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Die Humble Beginnings. Ja. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, um Sport zu studieren.
Darf man nicht vergessen, ne?
Nein.
Total wichtig.
Ja, das.
Humble Beginnings.
Ja, das war witzig. Und tatsächlich habe ich da auch, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, in diesem Wellness-Hotel den ersten Personal Trainer kennengelernt, der mich dann schon in irgendeiner Form inspiriert hat, weil der irgendwie das cool gemacht hat. Der hatte da immer die Hotelgäste betreut.
Ja.
Und ich fand den damals total cool. Und
kannst dich mit dem identifizieren.
Ja, absolut. Mhm. Das war, glaube ich, so der erste Punkt, wo ich dachte, das ist irgendwie cool. Und dann
super,
in Berlin
dann
das Sportstudium.
Und da warst du wie alt?
Da war ich dann, 19?
Mhm. Cool. Also mit 19 hattest du dann so den ersten Funken Inspiration.
Ja.
Richtung Personal Training. Mega. Und wie viele Jahre später hast du dann MTM gegründet?
MTM mit 24.
Das war ja dann relativ schnell. Und der Weg ging über?
Der ging über Sportstudium und parallel haben wir, also mein Mitgründer Malte und ich, wir haben parallel viele Fortbildungen einfach gemacht. Wir sind viel in die USA gereist, weil wir haben damals schon irgendwie gedacht, das ganze Personal Training Thema ist hier in Deutschland noch nicht so richtig groß.
Ja.
Und dann haben wir so geguckt, wer macht das denn auf der Welt so richtig erfolgreich schon?
Mhm.
Und da haben wir eine Person in Deutschland identifiziert, glücklicherweise mussten wir nicht immer weit reisen, und eine in den USA. Und dann sind wir da öfter hingereist und haben uns da quasi so ein bisschen so ein Mentorship organisiert.
Spannend. Mega gute Idee jungen Jahren.
Ja, das ist unsere Idee war so, du brauchst schon Menschen, die das in der Praxis irgendwie machen und einfach dir sagen können, worum geht's und worum geht's vielleicht auch weniger.
Ja.
Und das war, glaube ich, begleitend dazu noch hilfreich, um dann auch die Entscheidung zu treffen, okay, wir machen das jetzt richtig mit einem Studio und institutionalisieren das ein bisschen.
Mhm.
Da braucht man ja auch irgendwie Vorbilder für.
Was waren eure Vorbilder in den USA?
Das war tatsächlich der Athletiktrainer der University of Florida in Gainesville,
ja.
Preston Green. Der hatte damals natürlich total den Sport- oder athletikbezogenen Werdegang
ja.
und weniger jetzt, was wir machen. Wir sind ja jetzt mittlerweile auf so die General Population mehr bezogen.
Ja.
Aber das war natürlich damals total cool zu sehen, wie das an so einem College-Campus abläuft und wie professionell Sport da überhaupt gelebt wird und wie das im Vordergrund steht. Und dann war zuerst auch die Idee, das so ein bisschen hier zu implementieren, bis wir dann gemerkt haben, das ist in Deutschland gar nicht so einfach, weil natürlich da auch überhaupt gar keine Gelder reinfließen. Ne?
Ja.
Also in College, also Unisport ist natürlich hier auch nett, aber hat jetzt nicht den Stellenwert wie in den USA.
Interessant. Interessant. Und da kam dann auch die Idee zu sagen, der Markt in Deutschland ist eigentlich ein ganz anderer. Wir müssen wahrscheinlich eher uns der allgemeinen Bevölkerung widmen und nicht auf die Uni-Sportteams irgendwie gehen, weil die gibt es de facto einfach gar nicht.
Genau, die gibt es nicht, beziehungsweise wenn es die gibt, haben die halt einfach keine finanziellen Möglichkeiten oder sind halt da auch schon intern gut aufgestellt. Und wir haben das ja schon dann irgendwie auch unternehmerisch betrachtet und wollten dann natürlich neben dem, dass es unsere Passion war, aber natürlich auch irgendwie ein Geschäft daraus bauen.
Ja.
Und insofern haben wir uns dann dazu entschieden, die allgemeine Bevölkerung zu targeten.
Ja, genau. Und du hast ja MTM, beziehungsweise ihr, Malte und du, ihr habt MTM gegründet mit einem anderen Anspruch als jetzt so klassische Fitnessstudios, sage ich mal, oder? Ihr habt einen gesundheitszentrierten Ansatz. Was war die Inspiration dafür?
Wir haben ja früher in einem Fitness First gearbeitet, beide.
Mhm.
Ja. Und so cool das war und so viel wir da auch gelernt haben, haben wir halt auch gesehen, dass am Ende dort irgendwie Gesundheit halt gar nicht im Vordergrund steht und auch generell Betreuung jetzt nicht das Kernasset war.
Ja.
Und wir haben halt beobachtet durch das ganze Wissen, was wir uns angeeignet haben, dass die Menschen, die dorthin gehen, jetzt nicht immer alle nur Gutes für sich tun.
Ja.
Und
also, dass man im Fitnessstudio auch viel falsch machen kann, meinst du?
Absolut, ja.
Ja.
Ja. Und über die Fortbildungen, die wir gemacht haben, haben wir halt auch gemerkt, dass der Hebel auf Gesundheit von Sport halt ein sehr, sehr großer ist und es jetzt nicht immer nur um Ästhetik oder Ähnliches geht, wenn das natürlich auch wichtig ist, aber deswegen haben wir uns für beides schon immer interessiert und dann eben auch gesagt, okay, da können wir mit Training viel, viel mehr Hebel eigentlich haben, als jetzt nur auf Muskelaufbau und Körperfettreduktion, mhm, auch wenn das wahrscheinlich immer noch ein zentraler Bestandteil ist.
Weil es geht natürlich schon auch viel um Ästhetik, oder? Die meisten, klar, Leute, die ins Fitnessstudio gehen, die wollen wahrscheinlich abnehmen, Muskeln aufbauen, einfach ein anderes Erscheinungsbild haben.
Natürlich, und das ist ja am Ende auch schon ein Weg zur Gesundheit. Ich meine, ja, wenn man sagt, man verliert irgendwie überschüssiges Körperfett und baut Muskulatur auf, dann sind das erstmal, ist das gesundheitsfördernd.
Mhm.
Dann, wenn man sich selber attraktiver findet, ist das auch gesundheitsfördernd für, ja, die mentale Gesundheit. Also ich denke, das geht Hand in Hand.
Ja.
Und ich finde das immer albern, wenn man dann so versucht, irgendwelche Gründe vorzuschieben, jetzt Sport zu machen und sagen, ja, aber Ästhetik ist mir eigentlich egal.
Ja.
Nee, ist es nicht.
Ja.
Ist niemandem egal,
ja,
zumindest den allerwenigsten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Und gehört einfach zur Gesundheit für mich genauso dazu.
Ja, stimmt. Das sehe ich auch so. Aber interessant, dass du es nochmal sagst. Und was hast du denn damals zum Beispiel beobachtet, was viele Leute im Fitnessstudio auch falsch machen?
Naja, am Ende hantierst du ja schon oder kannst im Fitnessstudio schon mit schweren Gewichten auch hantieren. Und Gewichte müssen bewegt werden. Und zwar im besten Fall so, dass dein Körper das übersteht und da gesund wieder rauskommt.
Keinen Schaden nimmt, ja.
Keinen, genau, Schaden nimmt. Und du kannst ein freies Gewicht, also jetzt Kurzhantel oder Langhantel, natürlich auf unendlich verschiedene Arten irgendwie bewegen.
Ja.
Und wenn du gar nicht weißt, wie du diese Bewegung ausführen sollst, mhm, dann machst du da halt vieles falsch. Und,
ja,
das kann man den Leuten auch gar nicht vorwerfen. Ich meine, woher sollst du das wissen? Ich,
ja,
weiß auch vieles nicht und würde wahrscheinlich vieles Tag eins erstmal falsch machen,
ja,
wenn ich mich damit vorher nicht beschäftige. Insofern ist das ganz normal wahrscheinlich, dass man das beobachtet. Auf der anderen Seite haben wir uns dann gedacht, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Also,
ja,
es muss ja besser gehen.
Ja.
Und Personal Training ist dafür eine gute Lösung, weil, mhm, Experten dir zeigen, wie Training oder Krafttraining in dem Fall richtig funktioniert.
Mhm.
Wie in allen anderen Branchen dieser Welt auch. Wenn,
ja,
du irgendwas nicht kannst, dann gehst du halt im besten Fall dahin, wo jemand dir helfen kann.
Ja.
Das kann.
Ja. Und das Krafttraining, das ist bei euch ein zentraler Bestandteil, aber jetzt nicht wirklich als Selbstzweck. Das heißt, ihr bettet das ein in einen größeren Kontext. Wie genau macht ihr das?
Also Krafttraining ist schon unsere Kernkompetenz. Das würde ich schon dazu sagen, dass das so der Aufhänger unserer Arbeit ist,
ja,
weil Krafttraining eben so viele verschiedene Hebel hat.
Mhm. Die, aber, da wären?
Genau, die da wären, dass du natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, zum einen die Ästhetik davon profitieren kann durch Muskelaufbau und Körperfettverlust. Krafttraining ist einer der effizientesten Mechanismen für Muskelaufbau und auch für Körperfettverlust durch neu gewonnene Muskulatur,
ja,
die dann Metabolic Rate erhöht und solche Sachen.
Mhm. Das heißt, eigentlich direkten Impact auch hat auf deine gesundheitlichen Parameter, die man wirklich,
absolut,
messen kann.
Mhm. Ja, es stabilisiert deinen Blutzuckerspiegel, weil du einfach mehr Glykogenspeicher hast.
Mhm.
Also die Hebel sind viele. Aber ja, Krafttraining ist ein Teil unseres Konzepts, der wichtigste Teil, aber eben ein Teil.
Mhm.
Und es geht eben auch darum, wie ernähre ich mich sinnvoll.
Ja.
Es geht auch darum, wie führe ich eigentlich einen gesunden Lebensstil. Das heißt,
ja,
außerhalb meiner Ernährung und meines Trainings habe ich immer noch viel Zeit in der Woche,
mhm,
wo ich irgendwelche Sachen machen kann, die,
ja,
vielleicht auch nicht gut sind.
Ja.
Und wie fülle ich diese Zeit sinnvoll? Ja, das kann sein Bewegung außerhalb von Sport, also Aktivität im Alltag, Schlafhygiene.
Mhm.
Ja, solche Themen versuchen wir eben auch abzubilden, dass,
mhm,
wir von allen Seiten eigentlich am Ende die Gesundheit irgendwie tackeln wollen.
Ja.
Und wir gucken eben, was ist jetzt bei der Person, mit der wir arbeiten, der größte Hebel mit Krafttraining als Hauptaufhänger.
Mhm, spannend. Also ihr nehmt da wirklich so eine ganzheitliche Coaching-Rolle eigentlich auch ein für die Leute.
Das ist unser Anspruch, ja.
Mhm.
Das ist unser Anspruch, dass wir vom Training kommen, Training als Kernkompetenz, aber trotzdem auch in der Lage sind, Menschen eben ganzheitlich zu betreuen, deren Ernährung zu steuern oder zumindest zu, ja, beraten, zur Seite zu stehen, zu optimieren. Nahrungsergänzungsmittel einzuordnen. Es gibt ja mittlerweile sehr,
ja,
viele Nahrungsergänzungsmittel,
ja,
immer neue, und da auch, ja, so ein bisschen eine Guidance zu liefern, weil der Endverbraucher kommt natürlich auch oft verwirrt,
ja,
zu und sagt, ich soll jetzt hier das nehmen und davon habe ich auch
welches
gehört.
Welches Protein?
Genau.
Ja.
Und da einfach so ein bisschen auch Navigation zu bieten.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Und ihr seid damit natürlich auch so total in diesem, ich sag mal, Longevity/Langlebigkeitstrend unterwegs. Weil Sport ist natürlich einer der super wichtigen Säulen. Und ich glaube, gerade auch die Menschen, die da sehr gesundheitsbewusst sind, wissen auch mittlerweile um die Bedeutung so von, ja, Muskelaufbau, Krafttraining. Was sind denn hier bei dem Thema Langlebigkeit, würdest du sagen, du hast gerade schon Schlafhygiene, zum Beispiel Ernährung erwähnt, was sind noch so die Basics im Lifestyle, wo du sagst, das ist für, also begleitend für dieses intensive Krafttraining, was ihr mit euren Kunden, Kundinnen macht, eigentlich optimal?
Ja, ich glaube, am Ende sind es...
Und Supplements, hast du auch gesagt.
Genau.
Ja.
Das ist am Ende Ernährung, Nahrungsergänzung, Schlaf, soziale und mentale Gesundheit sind, glaube ich, die, und halt das Krafttraining, klar. Aber das sind, glaube ich, die Dinge, die begleiten und die entscheidend sind, ja.
Mhm. Und beim Thema mentale Gesundheit, welche Rolle spielt das in eurer Arbeit konkret? Also kann man das, hat euer Trainingsprogramm auch einen Impact auf das mentale Wohlbefinden eurer Kunden, Kundinnen?
Ich würde davon ausgehen. Ich meine, wir haben das jetzt nie gemessen. Ja, es sind alles immer nur Einzelfälle. Und insofern ist das jetzt eher anekdotisch.
Ja.
Aber ich würde behaupten, dass es einen starken Einfluss hat. Und auch, ich habe auch Fälle betreut, wo ich das weiß, dass das einen positiven Einfluss hat. Natürlich auf einen indirekten Weg. Ja, wir machen jetzt kein Coaching für mentale Gesundheit per se.
Mhm.
Aber die Dinge, die wir gerade besprochen haben, Schlaf, Ernährung, Training, die haben ja alle einen direkten Einfluss darauf.
Mhm.
Wenn ich besser schlafe, dann ist meine mentale Gesundheit definitiv oder profitiert auf jeden Fall davon.
Mhm.
Von, und ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dieses Thema Ästhetik, ja, das ist ja auch das eigene Selbstbild.
Selbstwert.
Ne? Selbstwert, Selbstbild
sind
Dinge, die mentale Gesundheit definitiv beeinflussen. Und das können wir natürlich positiv beeinflussen in unserer Arbeit.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ihr so vom Archetyp her auch viele Menschen in eurem Studio betreut oder in euren Studios mittlerweile betreut, die eigentlich privat sehr viel machen, sehr viel Stress haben auch und den Sport für sich eigentlich so als, ja, ich sag mal, Me-Time, Auszeit auch sehen, was für sich selbst tun. Wie geht ihr mit solchen Leuten um, die sozusagen zu euch ins Fitnessstudio hetzen und dann was für sich zu tun und dann wieder irgendwie zurück in den Megastress? Sagt ihr dazu irgendwas?
Ja, also wo das eine Rolle spielt, ist natürlich bei der Erwartungshaltung, bei der Zielsetzung.
Mhm.
Man muss natürlich verstehen, dass wenn jetzt jemand zu uns kommt mit einer 80-Stunden-Woche, unheimlich viel Verantwortung beruflich, vielleicht noch eine Familie dazu, dass da natürlich schon sehr viel Kapazität gebunden ist.
Ja.
Aber du kannst halt nicht erwarten, dass wenn deine Kapazitäten außerhalb vom Sport noch so weit gebunden sind an Beruf und Familie und Co., dass du da jetzt auch excellst und auf einmal der Top-Athlet bist. Sondern es geht darum, und da kommen wir eigentlich zurück zur Eingangsfrage, dass du befähigt wirst, deinen Lebensstil weiterzuführen.
Ja.
Dass du befähigt wirst, für deine Familie da zu sein, im Job weiter performen zu können und eben nicht davon ausbrennst. Und da ist Sport dann eben eher ein Vehikel, was dich dabei unterstützt.
Mhm.
Und jetzt nicht unbedingt noch was, wo du die Goldmedaille gewinnen musst.
Ja.
Aber das muss man manchmal schon auch managen, diese Erwartungshaltung. Das ist sicherlich eine Aufgabe von uns, ja.
Und das Thema Regeneration ist ja eigentlich auch ein Schlüssel, oder? Um überhaupt den Trainingseffekt irgendwie, ja, möglichst optimal irgendwie aufzufangen. Was empfehlt ihr da euren Kunden, Kundinnen?
100% und dazu ganz kurz noch eine Anekdote. Ich habe auch schon Menschen betreut, die sind zu uns gekommen mit der Erwartungshaltung, jetzt zweimal die Woche Sport zu machen. Und ich habe gesagt, wir werden keinen Sport machen, weil die Ressourcen sind überhaupt nicht da, um von Sport zu regenerieren.
Mhm.
Das heißt, unsere Aufgabe besteht jetzt erstmal darin, über Ernährung, über Nahrungsergänzung, über Recovery-Maßnahmen dein Ressourcenportfolio wieder aufzubauen, dass du überhaupt in der Lage bist, von Training
zu
regenerieren. Ja. Weil Training ist per se erstmal ein Stressor.
Ja.
Training ist per se erstmal nicht gut.
Mhm.
Der Körper kann sich daran anpassen und dann hat es einen positiven Effekt.
Ja.
Aber wenn du sowieso schon defizitär unterwegs
on the
bist,
edge.
Dann ist das nicht fördernd.
Ja.
Und deswegen, ne, Thema Recovery, man muss sich Training auch insofern erstmal verdienen, im Sinne von, ich muss meine Ressourcen so aufstellen, dass ich es überhaupt machen kann.
Gebt ihr dann Tipps zum Beispiel, wie viele Stunden Schlaf man sich nach dem Training irgendwie gönnen sollte oder andere Stressoren dann irgendwie rauslassen sollte?
Ja, also ich glaube, der Hauptkern für eine gute Recovery liegt natürlich immer in der Ernährung.
Mm.
Mikronährstoffe und Makronährstoffe, Nutrient Flow über den Tag so zu gewährleisten, dass du dich erholen kannst. Und Schlaf, ja, natürlich gibt es dann Ideal. Auf der anderen Seite muss man auch da wieder Expectation Management betreiben. Wenn ich jetzt nur mal 80 Stunden arbeite und noch zwei Kinder zu Hause habe und ich dann sage, ja, aber du musst jetzt 8 Stunden schlafen pro Nacht, sonst wird das hier alles nichts.
Ja.
Dann sorge ich ja auch für Frustration, weil die Person weiß ganz genau, ich kann das gerade nicht machen.
Mm.
Und auch wenn das schön wäre, dann muss ich natürlich verstehen, womit kann ich hier arbeiten und was kann ich von dieser Person gerade erwarten.
Mm.
Und natürlich gibt es dann vielleicht Möglichkeiten, wie wir mal eine halbe Stunde rausholen können, aber vielleicht geht es dann auch erstmal um die Qualität des Schlafs und noch nicht gleich um die Quantität, weil sonst ist die Gefahr, dass wir Treiber der Frustration sind.
Ja.
Das geht natürlich nicht.
Ja. Ja.
Also das heißt, dann wird es eher darum gehen, wie kann ich eine bessere Tiefschlafphase haben, wie kann ich eine bessere REM-Schlafphase haben, wenn das getrackt wird.
Mhm.
Und das über Nahrungsergänzungsmittel vielleicht zu unterstützen.
Okay.
Oder kurze Pre-Bed-Routines, wie jetzt irgendwie Blaulicht zu, also diese ganzen typischen Sachen, die man ja kennt.
Bisschen das, atmen,
bisschen
Vagus runterbringen.
Genau.
Ja.
Das sind ja alles keine Geheimnisse mehr.
Ja.
Aber damit zu arbeiten und das dann eben auch fest zu implementieren, das ist dann wahrscheinlich eher der Weg, als zu sagen, du musst jetzt aber jede Nacht 8 Stunden schlafen, sonst wird das ja alles nichts.
Und du hast jetzt Ernährung gerade schon eigentlich in den Mittelpunkt auch von Regeneration gestellt und gesagt, neben Schlaf ist das eigentlich also der Schlüssel, dass du halt die Versorgung über die Makro- und Mikronährstoffe sicherstellst über den ganzen Tag. Was heißt das ganz konkret? Wie vermittelt ihr das Thema Ernährung euren Kunden?
Wir vermitteln das so, dass wir das über einen Step-by-Step-Ansatz aufbauen, wie so ein Baukasten.
Mhm.
Also wir haben eher einen edukativen Ansatz bei Ernährung, als jetzt mit Ernährungsplänen zu arbeiten. Weil wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, pass mal auf, das ist jetzt dein Plan, den setzt du jetzt mal jeden Tag bitte so um.
Ja.
Da haben wir wieder ein großes Potenzial für Frustration geschaffen, weil dein Leben erlaubt es dir vielleicht gar nicht, diesen Plan so umzusetzen.
Ja.
Sondern wir versuchen das eher mit Gewohnheitscoaching, dass wir sagen, wir haben jetzt in Monat 1 unserer Zusammenarbeit legen wir den Fokus vielleicht auf deine Frühstücksroutine und auf deine Abendroutine vorm Schlafengehen.
Ja.
Und wenn wir sicher sind, dass das implementiert ist und dass du das erfolgreich für 4-5 Wochen umgesetzt hast, dann gehen wir in den nächsten Step rein.
Mhm.
Weil, um auch nochmal auf die Ernährungspläne zurückzukommen, niemand will den Rest seines Lebens einen Ernährungsplan befolgen, sondern du willst ja auch mal ins Restaurant gehen oder mit Freunden essen. Und deswegen das Thema edukativer Ansatz. Wir wollen, dass du lernst, wie du in einem Restaurant vielleicht für dich die richtigen Entscheidungen triffst und weißt, was du da tust.
Ja.
Du kannst dann ja auch die falschen Entscheidungen treffen, aber dann weißt du eben, was du machst.
Ja.
Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich treffe auch manchmal falsche Entscheidungen bei der Ernährung.
Ja.
Bewusst, weil ich da Lust drauf habe.
Ja.
Und dann ist das ja auch okay, weil ich weiß halt, was ich tue.
Ja.
Und ich glaube, das zu verstehen, ist unser Ziel mit unseren Kunden, dass die lernen, wie Ernährung für sie funktioniert.
Ja.
Und dass dann, egal wo sie sind, zu Hause, im Urlaub, wenn sie auswandern, völlig egal, immer wissen, wo kann ich was essen und wie ist das entweder gut oder vielleicht auch nicht gut für meinen Körper, aber ich weiß halt.
Ja, super spannend. Das heißt, das Thema Verhaltenstraining und Coaching auch im Bereich Ernährung geht bei euch über dieses Enablement, also diese Wissensvermittlung zum Thema Training, zum Thema Regeneration, zum Thema Ernährung.
100%. Mein Wunsch ist immer, dass wenn jemand uns verlässt, dass die Person trotzdem theoretisch für den Rest seines Lebens von dem, was sie mit uns gemacht hat, profitieren kann.
Ja.
Na, das ist wirklich ein Lernschatz, ein Erfahrungsschatz, der für immer bleibt.
Mhm.
Klar bin ich der Meinung, dass während der ongoing Betreuung es noch besser funktioniert mit uns als alleine, aber trotzdem ist das nicht, wir wollen keine Abhängigkeit kreieren zu uns.
Ja. Du hast ja gerade schon das Thema Gewohnheitsbildung angesprochen und dass ihr sozusagen in dieser Gewohnheitsbildung dann helft. Wie gestaltet sich das mit euren Kundinnen und Kunden? Ist das nicht manchmal auch extrem schwer?
Ja, auf jeden Fall. Aber da gibt es mittlerweile ja auch tolle Möglichkeiten, das zu tun. Zum Beispiel der James Clear hat dazu coole Bücher geschrieben. Atomic
Habits. Die 1%-Methode.
Die 1%-Methode. Die beiden Bücher sind, glaube ich, gutes Material, um sich damit mal so ein bisschen zu beschäftigen. Der präsentiert da ja so seine Laws.
Es ist das gleiche Buch, nur der englische Titel. Aber ich habe auch Atomic Habits gelesen.
Ah, okay. Aber hat er nicht? Nee, er hat 2 Bücher geschrieben. Ich bin ziemlich sicher. Ja.
Ah, okay. Anyway. Ich glaube, wir haben das gleiche gelesen. Atomic Habits heißt, der deutsche Titel für alle Hörerinnen und Hörer ist die 1%-Methode.
Okay.
Und super hilfreiches Buch, super interessant zu lesen. Und du sprichst jetzt kurz darüber, warum.
Genau. Der präsentiert da quasi so seine Laws of Behavior Change.
Ja.
Und das sind am Ende ganz einfache Sachen. Es ist überhaupt keine Rocket Science. Es geht darum, zu gucken, welche Gewohnheiten hast du denn eigentlich schon zum Beispiel.
Ja? Ja.
Jeder putzt sich normalerweise 2 am Tag die Zähne.
Ja.
Und wie kann ich jetzt vielleicht an eine Gewohnheit, die schon existiert, eine weitere Gewohnheit dran knüpfen?
Ja.
Ja, das ist eine Möglichkeit, so Habit Stacking.
Ja.
Oder eine andere Möglichkeit ist, so deine eigene Umgebung zu scannen und zu schauen, wie sieht die aus und ist die jetzt eher supportive für mein Ziel oder eher vielleicht detractive so.
Und liegen die Süßigkeit in der Schublade oder die Nüsse?
Ganz genau.
Ja.
Und das kannst du ja alles primen. Also nennt das dann Environmental Priming, dass du quasi schaust, wie sieht mein Kühlschrank eigentlich aus?
Ja.
Und mit dem Einkauf triffst du ja vielleicht schon Entscheidungen. Das heißt, das sind ganz triviale Sachen eigentlich.
Ja.
Aber ja, auch da die Umsetzung ist nicht immer komplett simpel.
Ja.
Das ist, kann trotzdem herausfordernd sein, deswegen auch da wieder ist es natürlich im Coaching wichtig, nicht zu überfordern und nicht zu unterfordern.
Ja.
Aufgaben mitzugeben, die herausfordernd sind, aber eben nicht überfordernd.
Mhm.
Und darin liegt, glaube ich, viel Musik drin, weil wenn man das schafft, dann schafft man meistens konstantes, Stück für Stück integriertes Behavior Change.
Mhm.
Und eben nicht mit der Brechstange alles auf einmal, weil das klappt mit ganz wenigen Leuten erfahrungsgemäß. Das habe ich auch probiert.
Ja.
Also ich habe ja auch versucht, mit Leuten Ernährungspläne durchzuboxen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt hier voll.
Ja.
Habe ich alles gemacht. Manchmal hat das auch geklappt.
Ja.
Ich will gar nicht sagen, dass das nicht geht.
Ja.
Aber für die meisten Menschen ist es eben der bessere Weg, das über Stück für Stück Ansätze zu machen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen haben ja eure Kunden, Kundinnen die Begleitung durch euch jede Woche. Das heißt, es ist ja auch so eine Art Accountability-Partner, wo man dann weiß, es gibt jetzt hier jede Woche irgendwie ein oder zwei Check-ins mit Max oder mit Malte oder mit euren anderen Trainern und dann muss ich halt hier irgendwie sagen, ne, habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft, und das kann ja schon auch ein starker Motivator sein, finde ich, wenn man weiß, man muss jemandem anderen auch, nicht nur sich selbst, sondern auch jemandem anderen in die Augen sehen und sagen, habe ich nicht geschafft oder so.
Ja, absolut.
Oder eben sagen, ich habe es geschafft und sich mega freuen.
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum die meisten Menschen zu uns kommen.
Mhm.
Dieses Accountability-Partner haben, jemanden haben, wo ich einfach Rechenschaft ablegen muss. Und das ist natürlich eine wertvolle Beziehung, wenn du jemanden hast, der auch dann, dem das wichtig ist, dass du jetzt nach 4 Wochen kommst und wie du, performst ist ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Wie du performt hast die letzten 4 Wochen.
Wie du weiterkommst, wie du dich entwickelst. Ja,
das ist ja. Es ist ja schön, wenn du weißt, die Person, die dir gegenüber sitzt, die interessiert sich da richtig für. Der ist das wichtig.
Ja.
Und das.
Das hat, also auf mich hat es einen ultra großen Impact. Das weiß ich.
Ja. Ich würde sagen, auf alle.
Ja.
Ich glaube, jeder Mensch ist da so gepolt, dass das hilft.
Ja.
Und insofern nutzen wir das natürlich auch zum Vorteil von den Leuten, die zu uns kommen und für unsere Ergebnisse.
Und ein anderer Faktor, finde ich, ist auch immer diese psychologische Investition finanzieller Art. Dass du natürlich auch weißt, du zahlst auch dafür, zum Beispiel, dass du überhaupt ins Fitnessstudio gehen kannst oder den Sportkurs oder eben in dem Fall den Personal Trainer, was natürlich auch nochmal einen anderen finanziellen Impact bedeutet, finde ich auch immer einen Antreiber, zu sagen, das will ich jetzt nicht, das soll jetzt nicht für die Tonne sein, ne? Ich investiere da jetzt gerade in mich und das nutze ich jetzt.
Ja, auch das. Also klar, finanzielles Investment ist sicherlich auch ein Faktor, der eine große Rolle spielt, klar.
Ja, und das Thema ganzheitliche Gesundheit, ihr tragt ja im Grunde genommen wirklich sehr viel auch dazu bei, dass die Leute dann langfristig gesund bleiben. Ihr bringt denen im Grunde genommen bei, wie sich auch langfristig, das hast du gerade gesagt, ihr wollt eigentlich, dass die Leute unabhängig von euch weiterhin gesund leben können, auch wenn sie jetzt nicht mehr regelmäßig zu euch kommen. Gebt ihr denn den Leuten zum Beispiel auch, du hast es vorhin genannt, dieses Environmental Priming zum Beispiel an die Hand, dass ihr sagt, so kannst du irgendwie dein Zuhause auch ein bisschen umgestalten. Habt ihr da so konkrete Ideen, die ihr auch den Leuten mitgebt? Neben jetzt zum Beispiel die Snackschublade mal mit gesünderen Sachen zu füllen, anstatt mit Süßigkeiten oder so?
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt keinen konkreten Katalog für, weil das natürlich auch, wir haben ganz viele Leute, die wohnen gar nicht zu Hause, sondern die sind immer unterwegs.
Ja,
die sind
immer
nur im Flugzeug oder in der Bahn oder so. Und da musst du natürlich, die haben ja ein ganz anderes Environment dann als jemand, der jetzt zu Hause.
Wechselständig, ist noch viel schlimmer.
Genau, ist noch schwieriger, noch herausfordernder. Deswegen, das ist schon individuell. Ne? Also wir versuchen natürlich, so einen Katalog zu erarbeiten, wenn eine Person das braucht.
Ja.
Und dann gibt es andere Menschen, die können damit gar nichts anfangen. Deswegen auch da würde ich eher zurückkommen zu, das ist halt ein individualisierter Ansatz. Und die Person, die vor dir sitzt, die muss betreut werden. Und dann gucken wir, wie die Umgebung und wie die Lebensumstände sind und was die eben benötigen.
Super cool. Ich finde, mit dem Konzept habt ihr ja ehrlich gesagt so eine Art Fitnessstudio oder Personal Training Konzept der Zukunft auch entwickelt. Man spricht ja jetzt immer mehr davon, wie sehr auch Fitnessstudios in der Prävention, in der gesundheitlichen Prävention auch wirklich systematisch eigentlich eine Rolle einnehmen könnten, weil es ist ein super guter Zugang zu einem sehr großen Teil der Bevölkerung, viel größer noch als der jetzt über, ich würde sagen, Ärzte, Kliniken etc. gewährt werden kann, vor allen Dingen eben zu immer noch gesunden Leuten und Menschen. Und die will man ja im Grunde genommen dazu bringen, dass sie weiterhin gesund leben. Und wie siehst du denn, wie sich dieser Markt, dieses Konzept auch weiterentwickeln kann? Wo möchtet ihr in Zukunft noch hin?
Ja, also Ich glaube, Fitnessstudios, also alle Fitnessstudios, jetzt nicht nur Personal Training Studios, haben natürlich da viel Potenzial, sich neu aufzustellen, Gesundheit mehr in den Vordergrund zu rücken. Machen ja auch jetzt viele, weil natürlich der Trend von Longevity und Co. erkannt wurde.
Ja.
Und auch wir wollen da natürlich mitspielen. Ehrlicherweise, dieser Trend ist jetzt so seit, ja, vielleicht so 5 Jahren, ist so relativ dominant zu sehen. Ich fand das schon immer irgendwie logisch,
ja,
dass Gesundheit irgendwie im Kern oder im Mittelpunkt stehen muss. Und dementsprechend gucken wir da jetzt so drauf und denken uns, ja, eigentlich machen wir jetzt ja gar nicht so viel anders.
Ja, wir benennen es jetzt nur so anders. Ja.
Genau, wir benennen es ein bisschen anders. Aber was natürlich dabei eine Rolle spielt, ist die Kommunikation.
Mhm.
Deswegen will ich auch so ein bisschen weg von diesem Begriff Personal Training.
Ja.
Auch wenn ich das cool finde und auch weiß, wo der Begriff herkommt und dem ja auch viel, also ich schätze das auch. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe und eine Person frage, was ist denn eigentlich ein Personal Trainer?
Mhm.
Dann kriege ich wahrscheinlich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit diese Antwort von, ja, das ist halt so ein fitter Typ, der mich im Zweifel irgendwie anfeuert, noch ein paar Wiederholungen zu machen.
Mhm.
So. Ich glaube, dieses Narrativ, und das ist ein Teil davon, gar keine Frage, aber es ist ein bisschen zu wenig.
Ja.
Und es ist nicht das Narrativ, was ich mir für den Beruf wünsche.
Ja.
Sondern ich wünsche mir eigentlich, dass das mehr in eine Richtung von Health Management kommt.
Ja.
Dass dieser Hebel, den ein Personal Trainer auf dein Leben haben kann, erkannt wird und dass das natürlich auch dementsprechend eine viel höhere gesellschaftliche Wertschätzung dafür entsteht, was das eigentlich ist. Alleine die ganzen Geschichten, die bei uns jetzt schon passiert sind, die wir begleitet haben, die sind ja viel mehr als das.
Ja.
Und ich wünsche mir schon, dass das erkannt wird, was das alles leisten kann. Aber dafür ist die Kommunikation halt wichtig, dass man auch auf eine andere Art und Weise über diesen Beruf spricht.
Ja.
Eben, was der alles darstellen kann.
Ja.
Und da wollen wir schon mehr machen, dass wir das noch mehr kommunizieren, dass Personal Training eben nicht nur Krafttraining ist und fitte Personen, die jetzt irgendwie dich anfeuern.
Ja.
Ja, ist wichtig. Aber es ist eben viel, viel mehr.
Ja.
Und da sehen wir uns schon in der Verantwortung, das auch noch mehr zu tun, also mehr zu kommunizieren. Und auch natürlich Studios noch mehr als Gesundheitsorte wahrzunehmen, wo vielleicht auch noch Angebote zum Thema Recovery entstehen können. Ja. Also jetzt nicht nur das Training, sondern dass man natürlich mehrere Facetten von Longevity oder einem gesundheitsbewussten Lifestyle in einem Ort wie bündelt.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon eine Zukunftsidee, die nicht nur wir, sondern wahrscheinlich ganz viele andere Studios auch erkannt haben. Ja.
Okay, also du hast jetzt gerade auch gesagt, neben der Kommunikation bedeutet das natürlich auch, dass ihr euer Service-Portfolio irgendwie ein bisschen erweitert. Was könnte man sich denn konkret zum Beispiel unter so einem Recovery-Angebot vorstellen?
Ja, man muss natürlich gucken, dass es gibt ja ganz viele Gadgets jetzt mittlerweile, die irgendwie alle claimen, dass sie das Beste sind, wie man jetzt Longevity und Gesundheit optimieren kann.
Ja.
Wir gucken gerade so ein bisschen auf Hyperbaric Oxygen Chambers, weil da auch die Literatur relativ stark zu ist, dass das wirklich echt starken Impact hat und gerade auch mit Training gekoppelt zusammen sehr gut funktioniert.
Kannst du das Konzept nochmal kurz erklären?
Ja, am Ende sitzt du quasi in einem Raum oder in einer Röhre oder was auch immer das Gerät halt ist, wo quasi sehr hoher Druck erzeugt wird und du quasi direkten, sehr hochprozentigen Sauerstoff über deine Atemwege aufnimmst. Durch den Druck außerhalb erhöht sich quasi die Aufnahme des Sauerstoffs für deine Zellen, was antioxidative Effekte haben kann. Und dementsprechend einen sehr, sehr positiven Effekt auf Erholung, weil Antioxidation dafür natürlich eine große Rolle spielt.
Mhm.
Und das ist ein sehr einfacher Mechanismus eigentlich, der gut untersucht, gut erforscht ist, mit einem relativ hohen Impact.
Mhm.
Also würde ich glauben, dass das ein System ist, was einfach umzusetzen ist, muss dich nur reinsetzen.
Aber muss man sich da nicht relativ lange reinsetzen?
Kommt drauf an. Also man kann sicherlich ab 20 Minuten bis 30 Minuten schon Effekte erzielen. Brian Johnson hat sich jetzt immer 90 Minuten reingesetzt, aber er macht ja eh alles immer ein bisschen doller als andere.
Doller ist ein gutes Wort.
Deswegen ist das, glaube ich, jetzt nicht der Anspruch, den jetzt jeder an sich haben muss.
Ja.
Ich glaube, mit 30 Minuten kann man viel machen.
Okay, cool. Mhm. Sehr spannend.
Genau, sowas wäre eine Option. Dann, wir haben ja schon auch Infrarotsaunen jetzt in dem Studio hier in Mitte.
Ja.
Das kann ein Effekt sein oder ein Tool sein, was wir auch zukünftig mehr nutzen.
Ja, auch für die Regeneration.
Genau.
Ja. Mhm. Und inwieweit würdet ihr das Portfolio auch Richtung zum Beispiel Diagnostik irgendwie ausbauen wollen? Weil auch da ist ja ganz spannend immer zu sehen, ihr arbeitet jetzt wahrscheinlich ja auch schon datengetrieben irgendwie über BIAs, dass ihr seht, ne, wie ist die Körperkomposition, um darauf basierend wahrscheinlich auch die Trainingspläne zu erstellen, richtig? Was macht ihr denn da heute schon?
Genau, wir machen eigentlich mehrere Sachen. Wir machen einmal eine BIA, also eine Bioimpedanzanalyse. Wir machen eine subkutane Körperfettanalyse. Das heißt, wir schauen uns mit einer Hautfaltenzange nach wie vor immer noch ein unterschätztes Tool an. Wie ist eigentlich die subkutane Körperfettverteilung? Dann haben wir auch eine Kooperation mit Aware, das ist quasi so ein Labordienstleister, der am Ende Blutuntersuchungen anbietet. Und unsere Idee ist jetzt aktuell nicht, dass wir jetzt da eine großartige Interpretation der Blutwerte vornehmen und dann daraufhin Ernährungsempfehlungen aussprechen, sondern eher zu sagen, wir erheben die Daten und schauen einfach, wie wirkt Training, unsere Ernährungsumstellung positiv auf diese Daten, sodass du nochmal einen anderen Before-and-After-Effekt eigentlich sehen kannst.
Ja, ja.
Das machen wir auch schon, aber das ist auch schon ein Teil davon. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein bisschen fixer integriert wird, so Laboranalysen,
ja.
Und genau, was auch natürlich eine Rolle spielt, ist VO2 Max.
Mhm.
Auch da wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen präziser aufstellen, dass man das ebenfalls bei uns regelmäßig testen kann, ja.
Die VO2 Max-Messung, magst du die vielleicht nochmal ganz kurz erklären? Wahrscheinlich kennen die meisten Leute das mittlerweile, aber vielleicht auch nicht.
Genau. VO2 Max ist am Ende auch ein Wert, der zeigt, wie viel Sauerstoff kann die Zelle unter Belastung aufnehmen.
Mhm.
Normalerweise, ich trage jetzt so einen Aura-Ring zum Beispiel oder auch eine Apple Watch, die zeigen dir das auch an.
Mhm.
Frage ist mal, wie präzise sind die? Viele unserer Kunden nutzen solche Gadgets oder solche Wearables auch, um sich das anzugucken.
Ja.
Wir wollen das aber gerne vor Ort quasi über einen Ergometer nochmal machen, dass du quasi über einen Ergometer einen Belastungstest machst und parallel hast du quasi eine Maske auf und über diese Maske wird dann quasi erhoben, wie viel VO2 Max hast du.
Mhm.
Genau, das ist der Test am Ende. Ist am Ende ein Belastungssteigerungstest.
Ja.
Und genau, das wollen wir jetzt auch noch mehr integrieren, ja.
Und wenn du beispielsweise in 10 Jahren auf MTM zurückblickst und was ihr dann sozusagen auch weiter ausgebaut habt, jetzt über Regeneration, Diagnostik, was wäre denn für dich dann deine Definition von Erfolg?
Die Definition ist ganz, ganz einfach. Ich wünsche mir, dass der Beruf Personal Trainer, Health Manager, Coach, ja, you name it, dass der eine andere gesellschaftliche Anerkennung hat.
Mhm.
Und zwar, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ein Kind zu seinen Eltern geht und sagt, ich möchte das gerne machen beruflich, dass die Eltern sagen, cool, ich unterstütze das, das machen wir.
Ja.
Und aktuell, oder das ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so wie jetzt noch vor 10, 20, 30 Jahren, wäre das vielleicht Medizin und irgendwie Jura gewesen.
Ja.
Ja, studierst du die beiden Sachen, dann ist alles gut.
Ja.
Und dass man halt sagt, dass es gehört auch zu diesen Berufen, wo du einfach sagst, super.
Mhm.
Finde ich cool, dass du das machen willst.
Mhm.
Weil zum Beispiel eine Trainerin von uns im Team, die hatte mal erzählt, dass sie, als sie ihrer Mutter erzählt hat, dass sie Personal Trainerin sein will, dass ihre Mutter, was? Und das ist aber, wie willst du, was ist das denn für eine Idee?
Ja.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Ja.
Und klar, skeptisch sein ist wahrscheinlich irgendwie normal als Eltern, ist auch okay. Aber da würde ich mir wünschen, dass wir das geschafft haben, dass der Beruf so in der Gesellschaft angekommen ist.
Und auch vor allen Dingen in seiner Bedeutung mal ein richtiges Upgrade bekommen hat. Ja.
Ja. Dass nicht belächelt wird, sondern wirklich klar gesehen wird, wo da der Hebel liegt.
Mhm.
Das geht natürlich nur, wenn wir es schaffen, dass wir in jeder großen Stadt einen Standort haben, damit wir dann auch durchdringen. Ja, ich meine, ansonsten wird das immer ein Nischenphänomen bleiben.
Ja.
Und ja, für mich wäre die Erfolgsdefinition, dass das von einem Nischenphänomen zu einem Gesellschaftsphänomen wird.
Ja. Und zum Schluss frage ich meine Gäste immer nach ihrem persönlichen gesunden Power-Habit. Was ist deine, was ist deine gesunde Lieblingsgewohnheit im Alltag, Max?
Das ist, kann ich dir sehr genau ungenau beantworten. Und zwar, ich habe immer Phasen, in denen ich spezifische Habits verfolge. Ja, aktuell habe ich ja eine Phase, wo ich zum Beispiel für mich, ich weiß nicht, ob du diese Shakti-Matten kennst.
Ja, klar, habe ich auch.
Wo ich darauf so eine Joe Dispenza-Meditation mache.
Oh, mega.
Das ist gerade mein Gesundheitshabit.
Ja.
Aber, und das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz interessant, ich bin der Meinung, dass sich Gesundheitshabits auch immer verändern müssen.
Ja.
Wir brauchen ja auch...
Es muss ja auch spannend bleiben.
Ja, genau. Du brauchst Neuroplastizität, du brauchst Veränderung. Gewohnheiten sind gut, aber du musst sie ja wieder loslassen können.
Mhm.
Und ich bin jetzt niemand, der sagt, ich halte daran jetzt einfach stringent fest, weil das soll ja gesund sein.
Ja.
Und wenn ich halt gerade merke, ich habe jetzt einen anderen Bedarf,
ja,
und meiner Intuition dann vertraue und sage, ich will jetzt halt irgendwie gerade Ich habe auch so ein Rotlichtpanel zu Hause. Das nutze ich zum Beispiel gerade überhaupt nicht. Ich habe schon 4 Monate nicht angemacht.
Ja.
Aber ist auch okay.
Ja.
Es halt resoniert gerade nicht mit mir. Und dann kam halt die Joe Dispenza Shakti-Matten-Meditation. Dann mache ich halt das.
Ja.
Ja, das heißt auch in der Lage zu sein, Routinen wieder loszulassen, sie gehen zu lassen, wenn sie dir halt gerade nicht mehr das geben, nicht mehr dienen, ist, glaube ich, dann eine ganz, ganz wichtige Stufe im Evolvement of Health,
dass
man erkennt, welche Routinen brauche ich gerade, welche kann ich wieder gehen lassen.
Ja.
Deswegen habe ich die Frage jetzt lange beantwortet, aber
super cool.
Ich glaube, dass es gibt nicht, ich habe nicht die eine Routine, die ich irgendwie mein Leben lang verfolge, sondern ich habe welche, die mache ich lange, dann lasse ich sie wieder gehen. Ich habe bestimmt schon alle, die es gibt, mal ausprobiert.
Ja.
Und jetzt gerade ist das.
Ich würde es mal nennen, es ist die Routine des bewussten Umgangs und des bewussten Beobachtens mit sich selbst und mit seinen Bedürfnissen. Was brauche ich gerade? Was tut mir gerade gut? Sich vielleicht auch immer wieder Inspiration zu suchen. Was kann ich für mich tun? Was klingt gerade cool? Was will ich ausprobieren? Neugierige Routinen sozusagen beizubehalten. Das ist ein sehr cooles Takeaway, finde ich heute. Vielen, vielen Dank dir, Max.
Sehr gerne.
Ja, das war super spannend, in deine Welt des neuen Personal Trainings einzutauchen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht.
Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen, und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.